On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Pius Paschke reitet weiter auf der Erfolgswelle. Paul Lim, mit 70 Jahren schafft er es nochmal in ein Darts-WM-Finale und Arminia Bielefeld schafft es als Drittligist in das Viertelfinale des DFB-Pokals. Das alles und noch viel mehr in Folge 254 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und wie immer, moin an David und ich hoffe, ich habe den kleinen Gefallen getan.
Sehr schön. Ja, hallo Benni, ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Folge 254 ist die, wo wir zumindest auch über einen ganz besonderen Arminia-Erfolg sprechen können. Vielen Dank dafür. Aber ansonsten, ja, sind wir natürlich weiter auf der Spur des Rätsels des Erfolgs von Pius Paschke. Wir blicken natürlich ausführlich auf das vergangene Wintersportwochenende. Skispringen, Biathlon in Kontiolahti, die nordische Kombination, Rodeln, Bob, Skeleton, Ski Alpin, Langlauf, es war vieles los und darüber werden wir sprechen, ebenso wie natürlich über die Lakeside-WM mit Paul Lim, der dort ins Finale gekommen ist, über das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2024 und eine historische Bestmarke unter anderem für das McLaren-Team. Wir sprechen über das ja, vermeintlich bevorstehende Aus der deutschen Handballfrauen bei der Europameisterschaft, über verschiedene News aus dem Basketball, unter anderem auch da geht es um Pokalwettbewerb. Wir blicken natürlich auf die NFL Woche 14. Und es gibt ein paar Radsport-Neuigkeiten, wie das für den Dezember so typisch ist. Und Snooker und Eishockey, ja, lassen wir so ein bisschen links liegen, weil viel los ist heute. Und dann natürlich DFB-Pokal, Bundesliga, Marco Reus erste Meisterschaft, Europapokal, Vorschau und natürlich noch so ein paar andere Randnotizen aus dem Fußball, die es heute bei uns in die Folge geschafft haben.
Ja, ganz genau. Das heißt, wir haben heute extra viel vor. Wir merken wieder, der Winter ist angebrochen. Dementsprechend werden die Folgen wahrscheinlich auch länger, aber wir geben unser Bestes, deswegen würde
hoffentlich
ich sagen,
nicht.
Lass uns direkt loslegen.
Genau, wir starten in den Kurznews mit einer Mitteilung aus der Woche, dass eben in Saarbrücken die DOSB-Mitgliederversammlung stattgefunden hat. Unter anderem wurde dort eben darüber gesprochen, ob man sich nun wirklich in ja so halbformelle Gespräche mit dem IOC bewegen will, um eine deutsche Olympiabewerbung an den Start zu bringen. 2036, 2040 mit 5 unterschiedlichen Regionalkonzepten geistert er durch den Raum. Das wurde einstimmig abgesegnet und jetzt sind wir gespannt natürlich, wie sich das in den kommenden Monaten weiterentwickelt. Dazu kann ich auch eine Doku von unserem Biathlon-Freund Christian Dexner empfehlen, der für den RBB mal in Berlin unterwegs war und da sowohl positive als auch negative Stimmen zusammengesammelt hat. Kleine Cook-Empfehlung dahingeht. Und dann kommen wir noch ganz kurz zum Tennis, Benny.
Ganz genau, denn der Ex-Coach von Angelique Kerber, Torben Belz, soll jetzt tatsächlich neuer Trainer des DTB oder der Frauen des Deutschen Tennisverbands werden. Ein ganz erfolgreicher Trainer, der ja auch, ich glaube, die ersten beiden Grand Slams von Angelique Kerber als Trainer mit verfolgt hat und einen großen Anteil daran hat. Dementsprechend auch diese Personalie keine Unbekannte und auch das werden wir natürlich im Blick behalten.
Genau, so ist es. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die eiskalten Wettbewerbe. Wir starten mit dem Skispringen, wir starten im polnischen Wisła und wir starten wieder einmal mit Pius Paschke, der auch an diesem Wochenende sein gelbes Trikot behaupten konnte. Wir fassen zusammen. Am Samstag gibt es den allerersten Weltcupsieg im Einzel für Daniel Čofenik. Der Schweizer Gregor de Schwanden wird Zweiter und ich glaube, das freut uns mindestens genauso sehr wie der dritte Platz von Pius Paschke. Klammer auf, weil wir da fast schon dran gewöhnt sind. Auf weitere Besonderheiten können wir jetzt gerne erstmal beim Samstag zu sprechen kommen, bevor wir auf den Sonntag blicken.
Ja, grundsätzlich natürlich, also mich hat es erstmal überrascht, weil ich irgendwie Daniel Čofenik schon unter einem Weltcup mit einberechnet hätte. Aber dass es echt der erste war, hat mich etwas überrascht. Ja, Gregor Deschwanden hat einfach wieder gezeigt, dass er in den letzten Jahren Stück für Stück sich irgendwie doch zumindest in den Top 10 etabliert hat. Und jetzt kommen auch immer häufiger Podien bei rum. Das freut mich auch sehr. Und Pius, ja, wir werden gleich, glaube ich, am nächsten Tag nochmal ein bisschen mehr über ihn reden. Deswegen will ich jetzt nicht zu viele Worte um ihn verlieren. So viel sei aber vielleicht schon mal gesagt. Die Norweger sind deutlich besser drauf als in den vergangenen Jahren, oder? Also auch wenn man diesen Tag sieht, zumindest ist das in der Breite deutlich solider. Man hat jetzt nicht diesen Granerud, der ganz vorne regelmäßig mehr um jeden Weltcup mitfightet, aber Sündal, der wieder Fünfter geworden ist. Granerud auf 6, Willumstad auf 9. Das ist schon ganz solide, was da kommt.
Genau, breite Jahr und vor allem eben auch mal wieder mit anderen Namen. Also das an die österreichische Nachwuchsarbeit nur schwer anzuschließen, ist klar, aber die Norweger sind da in der Breite auch mit eben neuen Namen neben zum Beispiel Granerud und Lindvik ganz gut aufgestellt. Was fällt noch auf? Karl Geiger kommt in die Top 10 mit Platz 8. Renny Kaido, auf den werden wir am Sonntag auch nochmal schauen, ist ja eigentlich ein Kind unseres Podcasts. Ich glaube, das darf man schon mal so sagen. Mit Platz 10 auch noch mit dem Top-10-Ergebnis. Philipp Raimund 14., Stefan Laie 18., Andy Wellinger 22. am Samstag. Aber auf der anderen Seite sind natürlich dann auch wieder so ein paar größere Namen ausgeschieden. Johansson und dann Inwischwar, Stoch, Kott und Jüa sowie Vorfang. Markus Eisenbichler, der seinen ersten Durchgang auch nicht wirklich hinbringt. 40. wird Simon Ammann raus. Also sind schon auch einige große Namen, die es da erwischt. Und dann würde ich sagen, gucken wir auf den Sonntag. Pius Paschke gewinnt und macht damit auch klar, dass er weiter im gelben Trikot bleibt. Er ist der erste Deutsche seit Martin Schmidt im Jahr 2000, seit 24 Jahren, der in den ersten 6 Springen 3-mal ganz oben auf dem Podest steht, schreibt der Kicker. Und das tut er am Sonntag vor Jan Hörl und Stefan Kraft sowie Daniel Czofenik, das heißt 3 Österreicher auf den Plätzen 2 bis 4. Und dann würde ich sagen, Platz 6, 7 und 8 freut uns auch wieder ganz besonders.
6 schon wieder Renny Kaido, der wirklich Konstanz da reinbekommt und aktuell wirklich der beste Japaner ist. Man traut sich gar nicht zu sagen, aber Ryoyo Kobayashi findet tatsächlich noch gar nicht statt. Andreas Wellinger auch bisher solide, oder? Ich glaube, mit dem 7. Platz kann er sich da auch, hat er da nochmal gut was drauflegen können zum Vortag, wo es ja gar nicht so gut lief. Ja, und Marius Lindwig auch mal wieder mit einem Top-10-Platz. Auch das ist relativ solide. Was ich noch vielleicht ansprechen wollte, generell an diesem Wochenende, dass Valentin Foubert, der Franzose, am Samstag ja auch 24. wurde, auch wieder Weltcup-Punkte einheimsen konnte. Wenn man überlegt, wo er in den letzten Jahren war, wie weit er von den Punkten weg war und wie wichtig es war, dass er da überhaupt erstmal ein paar Erfahrungen sammelt, da ist er doch wieder auch so ein Name der jungen Springer, der jetzt echt einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat.
Ja, und Kilian Payer, nach seinen Verletzungssorgen der letzten Jahre, muss man ja schon sagen, mit Stefan Laie zusammen auf Rang 20, das ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Foubert am Sonntag knapp an den Punkten vorbeigeschlittert, da sind aus deutscher Sicht Philipp Raimund und eben nochmal Markus Eisenbichler sowie Adrian Titel nicht in die Punkte gekommen und da kann man gerade bei der Personalie Eisenbichler, glaube ich, nochmal wieder anfangen zu diskutieren, wie lange er in dem Zyklus jetzt mitgezogen wird, ob er bis Bischofshofen springen darf oder halt nur bis Garmisch. Sind wir mal gespannt.
Ja, sehr gespannt. Ich meine, das gehört ja auch zur Weit dazu, Adrian Titel. Das läuft auch noch nicht so, wie man sich's gewünscht hat, aber manche brauchen tatsächlich auch ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit auf der ganz großen Bühne. Deswegen, ja, ich bin gespannt, wer von den beiden tatsächlich als erstes für ein Wochenende dann mal in den Continental Cup geschickt wird. Und ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, an Ersatz mangelt es nicht. Unter anderem ein Konstantin Schmid bewegt sich da ja auch zwischen den Welten von Weltcup und von Continental Cup. Also Konkurrenzkampf ist auf jeden Fall da und der Druck, der steigt hier auf jeden Fall auch auf Eisenbichler und auch auf Titel ein bisschen.
Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Für die Deutschen steht ein Heimweltcup in dieser Woche auf dem Programm. Es geht weiter in Titisee-Neustadt, während die Damen den ersten Weltcup-Wettbewerb auf der Olympiaschanze in Peking absolvieren werden. Es gibt Normalschanzenspringen in Zhangjiakou. Da sind wir natürlich zum einen gespannt, wie viele Leute da teilnehmen werden und zum anderen, ob es dann auch schon wieder der letzte Wettbewerb ist, der da stattfindet. Ich glaube, unter der Woche oder jetzt diese Woche fand ein Conti-Cup da statt. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit wir diese Austragungsorte in den nächsten Jahren sehen. Schlimmer als in Pragelato kann es ja nicht werden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns in die Pause und dann geht's gleich weiter mit Biathlon, nordischer Kombination und Rodeln. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im, ja doch, jetzt recht frühen zweiten Take mit dem Biathlonsport. Nachdem das ZDF-Team aus Koncholahti angereist ist, ist am Montag das ARD-Team angereist, um ab Dienstag dann die weiteren Wettbewerbe dort zu übertragen. Benni, kleiner Funfact am Rande, kann man drüber diskutieren. Aber die zweite Woche Koncholahti, was bleibt uns davon?
Was bleibt uns davon? Es waren ja überhaupt die ersten Einzelwettbewerbe. Das erste Wochenende der Biathlon-Saison bestand ja nur aus verschiedenen Kombinationen von Staffeln. Deswegen kann man jetzt, glaube ich, das erste Mal so richtig ja, einen Überblick sich verschaffen, wie gerade so die Teams sind. Und ich würde sagen, der Beginn gerade bei den Männern war ja eindrücklich. Denn das Einzel gewann Norwegen, um es vielleicht in Gänze zu sagen, nämlich es gab mal wieder einen Dreifacherfolg im Biathlon. Endre Strømsheim, der ja damit seinen zweiten Weltcupsieg holt, der junge Norweger, vor Johannes Tinius Bø und Sturla Holm Lagerheit, natürlich zwei Namen, die man durchaus kennt, und ein Ukrainer mit Vitali Mantschyn, den ich auch nicht kenne, fehlerfrei auf Platz 4. Aus deutscher Sicht muss man da echt weit scrollen, denn Philipp Navrat ist tatsächlich mit Platz 22 der Beste und Danilo Riedmüller, der Mann, der vorher im IBU-Cup war, holt sich auch ein paar Weltcup-Punkte mit Rang 30. Bei den Damen, David, sah es dann aber schon deutlich besser aus, oder? Also Lou Jean Monod, die junge Französin, gewinnt vor Ella Halvarsson und Elvira Öberg aus Schweden. Und aus deutscher Sicht, Franziska Preuß, sehr solide, trotz zwei Fehlern, muss man ja sagen, auf einem starken fünften Platz.
Genau, da ist es vor allem die Laufleistung, die dann überzeugt. Franzi Preuß, wie gesagt, zwei Fehler. Und da guckt man natürlich auch immer so gerne, was drumherum so los ist. Aus Estland zum Beispiel, Regina Ermitz schießt fehlerfrei, ist aber ja, über 30 Sekunden langsamer. Und ja, Vanessa Vogt ist mit einem Fehler, wird am Ende Neunte, auch nur ganz knapp langsamer als Regina Ermitz. Also die Deutschen sind da in der Laufform natürlich traditionell stark. Und da muss man zumindest für die ersten beiden eben nicht so lange scrollen. Aber ja, dahinter kommt lange nichts. Selina Grotian dann mit vier Fehlern auf Platz 50, die nächste in der Liste, also auch da müssen wir uns in der Breite ein bisschen Sorgen machen, oder? Benny, wie sieht das aus? Reichen da zwei Speerspitzen?
Naja, ich glaube, wenn man sich die nächsten Tage anguckt, um da direkt den Übergang zu machen, wurde das ja alles deutlich besser. Ich meine, Grotian und vor allem Julia Tannheimer mit 19 ja. Jahren ihr Debüt gegeben hier, ja, die können sich, glaube ich, relativ wenig vorwerfen, gerade wenn man schaut, was danach passierte. Aber erstmal vielleicht ja, zu den Sprints, nämlich erstmal zu dem Männersprint. Da gab es auch die erste deutsche Podestplatzierung mit Philipp Navrath, der ja auch, wie gesagt, im Einzel schon der beste Deutsche mit Rang 22 war. Jetzt fehlerfrei auf Rang 3. Da sieht man auch lauftechnisch ist Navrath ja durchaus immer gut dabei. Da kann es auch durchaus mal auf dem Podium gehen. Vor ihm nur Emilia Jacquelin, der auch fehlerfrei war, aber 25 Sekunden trotzdem vor Navrath und Sebastian Nach-Samuelsson aus Schweden. Ja, sonst, ja, da, in der Breite bei den Männern mache ich mir tatsächlich Gedanken. Platz 17, Philipp Horn ist okay. Johannes Kühn 19 mit zwei Fehlern und Dalino Riedmüller mit einem Fehler auf Rang 21. Justus Strelo noch auf 29. Das sind zumindest alles Weltcup-Punkte, aber zufrieden kann man da nicht sein. Und wenn wir dann zu den Damen gehen, Franziska Preuß bestätigt nicht nur ihren fünften Platz im Sprint, sondern holt hier den vierten Platz mit einem Fehler. Davidova gewinnt vor Elvira Öberg und Suvi Minkinen aus Finnland. Und Julia Tannheimer macht direkt mal in ihrem zweiten Einzelrennen direkt die WM-Norm wett, nämlich mit Platz 6. Fehlerfrei, da gab es richtig Emotionen im Ziel, gab es auch das ein oder andere Tränchen. Das hätte sie, glaube ich, so nicht erwartet.
Ja, 12. schnellste Laufzeit, ist also jetzt nicht viel langsamer als die anderen beiden Deutschen, die sich ja auch gar nicht mal so schlecht gezeigt haben. Franzi Preuß wird Vierte, Julian Tannheimer ist natürlich auch einfach ein abfallender Druck, wenn du so früh in der Saison einfach schon die WM-Norm in der Tasche hast. Freut mich sehr und da ist es dann auch, vielleicht muss ich mich dann selber ein bisschen entkräften, ja, zu sagen, dass wir da in der Breite gut aufgestellt sind. Es kommt ja immer was von hinten, also ich glaube, da haben wir Wintersportdisziplinen, wo wir uns deutlich mehr Sorgen machen müssen als im Biathlon, wobei man auch da natürlich immer von dem Anspruchsdenken herkommen muss. Also wir haben zum Beispiel letzte Woche in der Nordischen Kombination drüber gesprochen, da lief es jetzt vielleicht zwei Jahre bei den Herren nicht ganz so rund, weil eben nicht die ersten drei gefühlt den Gesamtweltcup abrasiert haben. Aber vielleicht ist es einfach mal eine normale Konkurrenzsituation und das sehen wir hier im Biathlon auch. Also Konkurrenzfähigkeit ist da, egal ob die Birnbachers und Co. der Welt in Rente gehen oder nicht.
Die Birnbachers. Genau. Wir haben aber ja noch die Massenstarts für euch, die ja jetzt am Wochenende noch waren.
Endlich.
Ich glaube, ich kann durchaus sagen, dass das unsere beide Lieblingsdisziplin ist, oder?
Ja, ja. Wenn der Verfolger richtig gut ist, kann das der Verfolger auch, aber Massenstart ist schon. Aber bring back the im klassischen Stil die ersten 30 Meter anschieben. Das will ich wieder
haben,
aber egal.
Das stimmt. Aber ja, ein sehr schießlastiger Wettbewerb, der auch wieder
Doppelstockschub, so.
Ja, so. Der auch wieder sehr spannend war. Diesmal mit einem Doppelerfolg aus Frankreich. Eric Perrault gewinnt vor Quentin Fillon-Maillet. Fillon-Maillet trotz drei Fehlern auf Rang 3. Aber man hat auch aus deutscher Sicht hier eine positive Überraschung sehen können. Danilo Riedmüller, wie gesagt, lange Zeit im IBU Cup vertreten gewesen. Jetzt mit Platz 4, nur ein Fehler und 6 Sekunden am Podium vorbeigeschrammt an Sturlaheim Lagerheit. Richtig tolles Ergebnis. Die restlichen Top 10 waren dann überbevölkert von Norwegern mal wieder. Sørum, Christiansen, Strömsheim, Taye Bø und Johannes Tiniesbø. Die hören einfach in der Breite nicht auf zu wachsen. Das ist wirklich unfassbar. Und aus deutscher Sicht dann eigentlich auch wieder relativ solide. Mit Platz 11 Justus Strelo, glaube ich, auch nochmal wichtig, um diese verkorkste Woche von ihm nochmal ein bisschen rauszuholen. Und Philipp Navrath trotz 5 Fehlern auf Rang 17. As you can see, der Mann kann laufen.
Ich gucke gerade mal auf die Laufzeiten. Riedmüller 10, Navrat 13, 43 Sekunden. Die Laufzeiten sind da recht eng beieinander. Aber das ist natürlich auch immer key, um an den Franzosen und an den vor allem Norwegern, die natürlich laufstark sind, dran zu bleiben. Und Sebastian Samuelsson läuft sowieso in einer anderen Welt. Der ist teilweise auch über 10 Sekunden schneller in egal welchem Rennen als alle anderen auf der Strecke. Es ist schon wirklich Wahnsinn, was der da leistet. Und dann ja, kommen wir noch zum schönsten Ergebnis des Wochenendes, oder?
Ja, durchaus. Im Biathlon können wir das, glaube ich, dieses Wochenende sagen.
Und im noch Biathlon, natürlich.
Biathlon, ja. Genau. Noch ein Fall, warum deine Aussage eben nicht ganz stimmt. 3 Frauen in den Top 5. Mit Franziska Preuß auf 3, erstes Podium. Was für eine Woche. Platz 5, Platz 4 und Platz 3. Ich glaube, man kann durchaus sagen, dass sie zurück ist. Vanessa Vogt fehlerfrei, wie man sie kennt. Die klassische Vogt auf Rang 4 schrammt da 0,8 Sekunden am Podium vorbei. Und Julia Tannheimer bestätigt erneut diesen sechsten Platz und holt diesmal einen fünften Platz raus. Mit einem Fehler, sensationell. Am Ende gewinnt Elvira Öberg. Wie wir wissen, wenn die lauftechnisch gut ist und das Schießen halbwegs funktioniert, wird sie immer auf dem Podest stehen.
Und Julia 17 Simon. Sekunden schneller als Présas Boucher.
Boah. Und Julia Simon auf Rang 2 vollendet das Podium. Ja, kleines Fazit. Ich glaube, wir haben durchaus etwas Durchwachsenes gesehen, aber ich glaube, wir können nicht unzufrieden sein mit dieser ersten Woche. Wir haben 2 Podestplätze gesehen, viele Ergebnisse knapp am Podest vorbei. Relativ solide, oder?
Ja, auf jeden Fall. Darauf lässt sich aufbauen. In dieser Woche geht es weiter mit dem Weltcup-Zirkus in Hochfilzen in Österreich. Am Freitag die Sprints, am Samstag die Verfolger und am Sonntag, Benny, kein Massenstart, sondern Staffel. Dafür in der übernächsten Woche Sprint, Verfolgung und Massenstart. Dann unmittelbar vor Weihnachten in Annecy-le-Grand. Bono, und dann würde ich sagen, gehen wir einmal flugs zur nordischen Kombination, wo es ja unter inzwischen darf man ihn so nennen, Bundestrainer Erik Frenzel weiterhin ganz gut läuft. Und dann schauen wir einmal durch die Ergebnisse des Wochenendes, steigen aber ein bei den Damen am Freitag, wo wir in Anführungszeichen noch kein deutsches Podest sehen. Maria Gerbert und Nathalie Ambruster landen auf Platz 5 und Platz 6 in einem Wettbewerb, der von Horgen und Westfold Hansen dominiert wird. 2 Norwegerinnen also vorneweg, knapp über 30 Starterinnen. Das ist natürlich ganz wichtig in dieser Sportart, bei der wir ja alle darum kämpfen, dass sie bei Olympischen Spielen erhalten bleibt. Und am zweiten Wettbewerbstag, am Samstag, dann haben wir auch das erste Podest für Nathalie Ambruster, was wir feiern können. Zwar deutlich, 51,1 Sekunden hinter Ida-Marie Horgen aus Norwegen, die das Ganze für sich entscheidet, aber eben ja ganz wichtiger erster Podestplatz für die junge Deutsche, Jahrgang 2006, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Zweitbeste Deutsche wird auf Platz 9 Jenny Novak mit 1 Minute 38 Rückstand. Und auch an diesem Tag waren immerhin mehr als 30 Starterinnen am Start. Aber das muss man ja leider Gottes immer doch mitsagen. Und dann kommen wir zu den Herren und da läuft es ja bekanntermaßen ganz gut. Nicht nur für Jan Magnus Rieber, der am Samstag den Heimweltcup in Lillehammer für sich entscheiden kann. Vor im Fotofinish Julian Schmid und Johannes Lampater. Johannes Rützek wird Siebter, ist also auch in beständiger Form zurück. Und dann müssen wir natürlich vor allem über den Sonntag sprechen, Benny. Wir haben in Ruka ja den ersten Dreifacherfolg seit Olympia 2018 gefeiert. Und jetzt feiert eben nicht nur Nathalie Ambruster das erste Podest, sondern die deutschen Herren wieder einen Doppelsieg. Im Fotofinish setzt sich letztendlich Vinzenz Geiger gegen Julian Schmid durch. Und wer ist am Ende nur Dritter?
Ja, Magnus Rieber. Das sieht man doch wirklich gern. Das hat gar nichts damit zu tun, dass wir ja Magnus Rieber nicht leiden können, sondern dass wir einfach, natürlich wünscht man sich, dass da ein ordentlicher Konkurrenzkampf an der Spitze herrscht. Das war ja in den letzten Jahren eher weniger der Fall. Man hätte denken können, dass Johannes Lampater da jetzt in die Fußstapfen eines Riebers tritt und die nächste Machtdemonstration in den nächsten Jahren anzettelt. Aber durchaus erfreulich, da grätschen die Deutschen jetzt ordentlich rein. Vinzenz Geiger holt den nächsten Weltcupsieg vor Julian Schmid und ja, Magnus Rieber auf Rang 3 mit sage und schreibe 1,9 Sekunden Rückstand.
Das darf Österreich man schlägt Norwegen im Zielsprint. Könnt ihr euch auch auf dem, ich glaube, BR24 Wintersport-Account nochmal angucken.
Auch das Wahnsinn, genau.
Und, schönes Finish.
Selbst Rang 5 mit Thomas Rettenegger direkt hinter Johannes Lampater ist nur 7,4 Sekunden von der Spitze entfernt. Also der Wettbewerb wirklich spektakulär. Das hat richtig Spaß gemacht. Zur Vervollständigung vielleicht noch, dass Johannes Rützek auf einem soliden 11. Platz noch landete und Wendelin Tannheimer auf Rang 12.
Ja, Alles klar. Und dann würde ich sagen, guck mal bei den nordischen Kombiniererinnen und Kombinierern in 2 Wochen wieder auf die Ergebnisse. Der Kalender dort ja leider etwas lückiger. In 2 Wochen geht es weiter in Ramsau am Dachstein. Und dann sind wir beim Rodeln angekommen. In der Nähe von Ramsau in Innsbruck ging es da an diesem Wochenende mit dem 2. Weltcup-Wochenende los. Und ja, vorneweg kann ich euch einmal sagen, dass die Teamstaffel nicht ausgetragen wurde. Aufgrund des Schneefalls wurde die abgesagt. Und dann können wir einmal auf die Ergebnisse schauen. Bei den Damen haben wir Julia Taubitz, die einmal Platz 2 einfährt. Anna Brillreiter wird 5. in dem Einzelwettbewerb bei den Frauen. Bei den Herren gibt es ein Vierfachsieg sogar für Österreich zu Hause. Gleicher Müller, Gleicher Kindl und dahinter Langenhahn und Loch. Benny, man könnte es so zusammenfassen. Gut, die kennen die Bahn ja vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Da ist das keine große Überraschung. Kleiner Teaser, Revanche-Chance schon an diesem Wochenende. Nössler und Granacciolo werden 9. und 10. Und dann haben wir noch die Doppelsetzer-Wettbewerbe. Da haben wir das Doppel aus der Frauenriege. Degenhardt, Rosenthal, die dort auf Platz 2 fahren. Eidberger, Machina landen auf Platz 6. Und bei den Herren sind es die Letten Botsblume, die sich einen Weltcup-Erfolg sichern. Und dahinter Eggert und Müller, der ja mit selbstgebautem Schlitten bekanntermaßen letztes Wochenende schon erfolgreich sein konnte mit Platz 2. Wendel Aalt auf Platz 6. Und Benny, am kommenden Wochenende jetzt geht's in Oberhof im Thüringer Wald weiter.
Ganz genau. Sollte ja eigentlich auch eine Teamstaffel geben, die wurde aber des Schnees nicht mitgenommen. Dementsprechend, aus deutscher Sicht genau, man kann, glaube ich, relativ wenig vorwerfen. Die Österreicher sind ja fast schon traditionell sehr stark, aber dass es am Ende ein Vierfacherfolg daheim wird, etwas überraschend, aber so viel glaube ich erstmal hierzu. Deutlich erfolgreicher verlief es dann ja. Nee, warte mal, das machen wir später. Also Bob kommen wir ja erst später, sorry.
Genau, das machen wir aber jetzt gleich sofort. Für euch gibt es aber eine kurze Pause und dann melden wir uns mit Simon Wulff wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den Weltcups in Bob und Skeleton. Nachdem wir ja schon Wettbewerbe auf den beiden Olympiabahnen von 2018 und von 2022 in Pyeongchang und Yangqing gesehen haben, sind wir nun in Ortsnamen, den man deutlich besser aussprechen kann, in Altenberg unterwegs gewesen an diesem Wochenende. Beim 1. Weltcup auf deutschem Boden sind auch die Bob-Fahrerinnen und Fahrer mit eingestiegen und deswegen würde ich sagen, gehen wir einmal ganz schnell durch die Ergebnisse. Es ist relativ viel, aber auch relativ viel Erfreuliches, auch für dich, Benny, ganz persönlich mit dabei. Bei den Skeleton-Wettbewerben freuen wir uns über 2 Podestplätze für Susanne Kreher und Hanna Neise, die hinter der Belgierin Kim Meilemans auf Platz 2 und 3 landen. Bei den Herren ist natürlich Christopher Grothaer unschlagbar, 300stel Vorsprung vor Matt Weston und Marcus Wyatt aus UK und Axel Jung und Lukas David Neidegger auf Platz 5. Also auch für die Jugend ist gesorgt. Und dann haben wir das Skeleton-Mix-Team. Da sind Susanne Kreher und Christopher Grothaer 3. hinter UK und den USA geworden. Und Hanna Neise und Axel Jung belegen Platz 4. Auch da scheut man sich also nicht vor neuen Wettbewerbsformaten. Und dann kommen wir zu dem Ereignis des Wochenendes. Simon Wulff, ein ehemaliger Springer, 100 Meter, Sprinter habe ich Springer gesagt, Sprinter, 100 Meter Bestleistung, 10,06 Sekunden, da muss sich unser Eins ein bisschen strecken, der ist jetzt neuer Anschieber bei einem gewissen Francesco Friedrich und der Weltcup-Start verlief sehr, sehr erfolgreich. Sieg im Zweierbob vor Jogi Lochner und Adam Amur, deutscher Dreifachsieg und was soll ich sagen, auch im Viererbob ist das Team Friedrich erfolgreich gewesen, auch wenn Simon Wulff da nicht anschiebt. Lochner auf 2, zeitgleich mit Trechel aus Österreich und Amur wird 4. Läuft also.
Ja, Francesco Friedrich kann sich nicht beschweren. Ein Auftakt nach
noch nicht.
Noch nicht, genau.
So wie letzten Winter.
Aber zweimal hat er jetzt Johannes Lochner zum Start geschlagen, seinen direkten Konkurrenten im Team. Wir haben ja in den letzten Wochen schon darüber berichtet, dass es da intern einige Querelen gab. Ich glaube, für Friedrich ist der Start jetzt hiermit natürlich offensichtlich gelungen. Und zum Start hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er aktuell in der besseren Verfassung ist. Das war wirklich beeindruckend, dass er so in die Saison starten konnte. Aber auch bei den Damen lief es sehr, sehr gut, David. Ne? Ich meine, Laura Nolte siegt nicht nur im Monobob, sondern auch im Zweierbob, holt sich da also auch eine Art Doppelsieg an diesem Wochenende. Es läuft wirklich wie, ich weiß nicht. Es sieht
wie
sehr
geschnitten
gut aus.
Brot.
Wie geschnitten Brot.
Ja, auf jeden
Brot.
Fall. Dreimal Deutschland auf der Startliste und ich sag mal so, man muss nicht allzu weit runterscrollen, um die deutschen Ergebnisse zu finden. Im Monobob Nolte auf 1, Buckwitz auf 2, Kim Kalicki auf 4. Und ja, ich sag mal so, im Zweierbob sieht das nicht viel schlechter aus. Team Nolte, Team Buckwitz und Team Kim Kalicki, nämlich alle auf dem Podest. Von daher kann man sich da wirklich nicht beschweren. Es geht so weiter bei den IBSF World Cups, wie wir das gewohnt sind. Und das am kommenden Wochenende dann auf der engen, schnörkeligen Ständerbahn von Sigulda, bevor es dann im neuen Jahr in Winterberg weitergeht. Also da, die nächsten Wettbewerbe und wir blicken natürlich dann auch wieder darauf. Kommen jetzt aber zum alpinen Ski-Weltcup, wo wir bei den Damen ja in diesem Wochenende keine Wettbewerbe gesehen haben. Die in Mont-Tremblant wurden ja aufgrund von Schneemangel abgesagt. Die sind diese Woche in Beaver Creek am Start, wo jetzt die Herren am Start waren, die dann nach Val-d'Isère für die Technik wieder nach Europa fliegen. Erklär mir einer was vom Pferd. Keine Ahnung, kann ich euch nicht erklären. Wir starten aber, Benni, mit zwei traurigen Nachrichten. Denn sowohl Sebi Holzmann aus dem deutschen Team, gute Besserung, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, als auch der neue Niederländer Marcel Hirscher. Das Comeback ganz, ganz schnell vorbei. Und wer weiß, ob es nochmal passiert.
Ganz genau. Wenn ich mich nicht irre, ist es ja sogar ein Kreuzbandriss auch, ne? Bei Marcel genau. Hirscher. Ja. Es ist wirklich schmerzhaft. Direkt im ersten Rennen der Saison ja Weltcup-Punkte einfahren können. Das wirkte alles, als hätte er auch wirklich wieder Bock anzugreifen. Und jetzt steht sein Comeback nicht nur in Gefahr, sondern jetzt könnte es wirklich zu einem sehr bitteren Karriereende führen. Ne? Er wollte es unbedingt nochmal herausfordern mit mittlerweile 35, 36 Jahren, hatte da aber jetzt nochmal richtig Bock drauf und hat sich auch fit gefühlt. Und ärgerlicher könnte ja wirklich ein Saisonstart in den ersten Wochen nicht enden, wirklich.
35 ist er. Ja, ich muss gerade mal gucken, weil wir haben ja noch jemand anderes hier stehen. Die Person ist schon 40 Jahre alt und hat sich auch in einem Comeback versucht, denn das ist ja der Fall, liebe Grüße an Lea Wagner, eine bekannte, in Deutschland sehr bekannte Ski-Alpin-Rennfahrerin, die sich jetzt auf den Weg gemacht hat, auch ein Comeback zu starten, mit neuem Knie in den Speed-Disziplinen an den Start gehen wird. Und die Weltcup-Qualifikation ist inzwischen in trockenen Tüchern. Lindsay Vonn hat bei ihrer Rückkehr aus der Skirente bei FIS-Rennen, das ist noch unterhalb des Weltcup-Niveaus in Colorado, Platzierungen eingefahren, die sie jetzt für den Weltcup qualifizieren. In den Super-G-Rennen ist sie 24. und 19. geworden, in den Abfahrten 24. und 27. Es waren ihre ersten Rennen nach 2127 Tagen, schreibt der Kicker. Und da sind wir natürlich gespannt, ob auf 82 Weltcup-Triumphe, Olympiagold 2010 und zwei WM-Titel noch was oben drauf kommt. Ich kann euch sagen, bei den Herren an diesem Wochenende war sie nicht am Start. Da können wir jetzt aber mal drauf schauen. Oder hast du noch was zu Lindsay Vonn?
Nee, ich glaube, wir kommen dann zeitig nochmal auf sie zurück, wenn es tatsächlich die Zeit und natürlich die Möglichkeit hergibt. Aber lass uns gerne in die Rennen gehen, denn wir müssen wieder über ein durchwachsenes Wochenende von dem deutschen Team sprechen, aber erstmal sprechen wir über einen Schweizer Doppelerfolg, und zwar in der Abfahrt von Justin Merusier und Marco Odermatt, der auf den zweiten Platz verbannt wurde hinter seinen Schweizer Kollegen. Miha Robert vollendete das Podium, da vorne auch alles relativ nah beieinander, oder?
Ja, und ich bin froh, dass jetzt endlich mal die erste Abfahrt ausgetragen wurde und ausgetragen werden konnte. Die Abstände sind sehr, sehr gering und das sind natürlich dann doch irgendwie immer die heimlichen Highlights. Natürlich bibbern wir immer in zweiten Durchgängen von Riesenslalom und Slalom, hey, wie es so abgeht, aber ja, sorry, also Abfahrt ist einfach King, so, da kann man meckern, was man will, und da ist es natürlich dann auch schade, dass da keine deutschen Athleten mitstreiten können. Also ich meine, der beste Deutsche ist am Ende Simon Jocher auf Platz 35, aber ich meine, wir hoffen jetzt einfach mal, dass das Verletzungspech nicht noch weiter zuschlägt, dass sich das in den nächsten Monaten noch ein bisschen einpendelt. Marco Odermatt unterdessen konnte seinen zweiten Platz, wenn man dann von Wiedergutmachen sprechen kann, am Samstag wiedergutmachen, gewann nämlich den Super-G vor dem Lieblingsfranzosen aus dem letzten Winter aus Kitzbühel, Cyprien Sarrazin. Und da sieht es aus deutscher Sicht aber tatsächlich auch nicht viel besser aus. Romet Baumann ist am Ende derjenige, der die Kohlen oder die Eisen aus dem Feuer holen muss. Ah, schlecht von mir. Die Eisen, sehr gut, aber es reicht nur nicht mal zu einer Blechmedaille, Rang 21. Am Ende auch kein gutes Zeichen für Team Deutschland, dass dann Romet Baumann derjenige ist, der hinhalten muss.
Ja, wir haben ja schon kurz darüber vor der Aufnahme geredet. Das ist sogar ein sehr schlechtes Zeichen. Ich meine, ich habe meinen allergrößten Respekt vor Robert Baumann, mittlerweile 38 Jahre und immer noch ein absoluter Leistungsträger im alpinen Skiteam der Männer. Ja, aber mit Platz 21, das ist sausolide, aber also ihm kann man hier keinen Vorwurf machen. Das restliche Team scheint hier tatsächlich in den Speed-Disziplinen aber noch nicht so richtig zu laufen. Etwas besser dafür aber, David, lief es ja dann plötzlich im Riesenslalom, ne? Vielleicht erstmal zum Podest. Thomas Tummler aus der Schweiz schlägt Lukas Braten, Pinheiro, möchte ich jetzt immer noch dazu sagen eigentlich, der Halbbrasilianer. Und San Kranjec aus Slowenien vollendet das Podium. Aber aus deutscher Sicht, David, ist das Ganze jetzt deutlich solider. Wir haben zumindest mehrere Namen unter den Punkten. Alexander Schmid auf einem soliden 12. Platz, Fabian Gatz auf Rang 19, Stefan Luiz mal wieder dabei auf Rang 22, auch sehr schön, und Jonas Stockinger auf Rang 24. Das hat doch nochmal zumindest ein bisschen was rausgeholt vor dem Ende dieser Woche, oder?
Genau, sieht's aus. Aus deutscher Sicht auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich. Anton Grammel ist im ersten Durchgang leider ausgeschieden und auch ein gewisser Wermutstropfen vom Freitag hat sich auch am Sonntag dann wirklich niedergeschlagen, denn Marco Odermatt ist im zweiten Durchgang nicht ins Ziel gekommen. Währenddessen, du hast es vorne angesprochen, Lukas Pinheiro Braten nach mehrmaligem Platz 4 ja bereits in seiner Comeback-Saison, nun mit dem ersten Podest, nicht nur für Brasilien und dann ausgerechnet auch noch im Riesenslalom, was ja nicht seine Paradedisziplin ist eigentlich, also schon wirklich ganz besonders. Aber eben auch ganz vorne, du hast es angesprochen, Thomas Tummler aus der Schweiz mit seinem allerersten Weltcup-Erfolg beim Riesenslalom hier in Beaver Creek. Also das ist ein Wochenende gewesen, das zugegebenermaßen nicht nur aus deutscher Sicht, aber dennoch viele Geschichten bereitgehalten hat. Und ansonsten nur ein Abfahrtstraining abgesagt worden, kann man sich fast dran gewöhnen. Wie gesagt, die nächsten Termine dann Beaver Creek und Val d'Isère. Dann sind wir durch mit Ski Alpin. Wir blicken noch einmal ganz kurz auf die Langlaufrennen von Lillehammer. Das ist der gleiche Austragungsort wie der von der Kombi, Benny. Ich würde einmal schnell durchfliegen, wenn es okay ist. Starten wir mit den 10-Kilometer-Rennen. Und was soll man sagen? Es sieht so aus wie oft in den letzten Jahren. 6 Norweger vorneweg und dahinter Friedrich Moch. Platz 7, Top-10-Ergebnis, richtig stark, sich gegen die norwegische Phalanx aufgebrochen. Im 10-Kilometer-Rennen bei den Frauen gibt es ebenso einen norwegischen Dreifacherfolg. Insgesamt sind 5 Norwegerinnen unter den besten 8 und Viktoria Kahl auch in den Top-10. Mit Platz 9 belegt sie dort das beste Ergebnis aus deutscher Sicht. Im Sprint ist Viktoria Kahl ebenso im Finale unterwegs gewesen und verpasst nur ganz knapp das Podest, nicht mal 3 Sekunden fehlen am Ende. Viktoria Kahl wird Vierte im Sprint in der freien Technik hinter 2 Schwedinnen und Julie Möhre aus Norwegen. Sehr, sehr schön also, dass wir auch in den Sprintrennen nun wieder Ergebnisse haben. Zumindest bei den Damen, da sieht es bei den Herren nicht ganz so gut aus. Jan Stölben wird 18. scheidet im Viertelfinale aus. Und dann haben wir noch 2 Skiathlon-Rennen gehabt. Bei den Herren sind 4 Norweger vorneweg. Dann kommt USA, Großbritannien, Norwegen, Norwegen, Norwegen. Also da dauert es tatsächlich, bis die ersten deutschen Ergebnisse kommen. Friedrich Moch hier in Anführungszeichen nur 17. Aber trotzdem immer derjenige, der die Fahne hochhält. Florian Notz beispielsweise wird 21. Und dann haben wir noch das Damenrennen und da muss man wirklich sagen, es ist immer wieder schön, was Peter Schlickenrieder und sein Team da auf die Beine gestellt bekommen. Nächstes Top-10-Ergebnis für Vicky Kahl, Platz 7 bei einem wieder einmal norwegischen Doppelsieg von einer gewissen Therese Johaug, die ja auch schon mal weg war aus dem Langlaufzirkus.
Ja, solche Geschichten gibt es im Wintersport wirklich zuhauf, wenn man drüber nachdenkt. Aber
sie ist einfach wieder da. Sie ist ja wie aus dem Nichts bei den norwegischen Meisterschaften aufgetaucht und hat da alles in Grund und Boden gelaufen. Und jetzt ist sie einfach wieder da, so ganz normal.
Ja. Wirklich verrückt und plötzlich wieder auch direkt ganz vorne mit dabei. Ja, David, so viel sei es, glaube ich, für heute mit unserem Wintersportblock. Wir haben natürlich aber noch einiges mehr. Wir müssen auch vor der Darts-WM, vor der PDC-Darts-WM, muss man ja sagen, schon über Darts nochmal reden. Da gab es auch wieder einen Match-Fixing-Fall. Wir reden natürlich über das letzte Rennen der Formel-1-Saison in Abu Dhabi. Handball steht noch an, Basketball, die NFL und ganz am Ende dann natürlich nach dem Radsport und dem Snooker auch noch der Fußball. Bis gleich.
Genau, so machen wir das. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Paul Lim Leong Wah, The Singapore Slinger, im WM-Finale mit sage und schreibe 70 Jahren. Der Mann hat einen Tag vor mir Geburtstag, aber es sind ein paar Jahre vorher gewesen.
Ja, und da würde ich einfach mal, ich frage dich gleich mal, überleg schon mal, ob du irgendeine Sportart kennst, wo es einen 70-Jährigen geben könnte, der in ein WM-Finale einzieht. Ich hab mir tatsächlich die Frage mal gestellt und kam auf kein Ergebnis. Vielleicht kommst du ja ein bisschen weiter.
Zumindest kein WM-Finale, wo es so Altersklasseneinteilungen nicht gibt. Aber ja, ich überlege mir was.
Sehr gut. Ja, weil Paul Lim 70 Jahre lang ging in seine 27. Weltmeisterschaft seiner Karriere. 1990, so lange ist mittlerweile der letzte Neundarter bei der altehrwürdigen Lakeside-WM, der BDO bzw. der WDF, her. Und wer hat diesen Neundarter 1990 geschmissen? Ganz genau, Paul Lim. Alleine als ob die Geschichte noch nicht schon sensationell wäre, dass er tatsächlich ja, 34 Jahre danach immer noch auf höchstem Niveau Darts spielt. Nein, der spielt sich bis in das WM-Finale der WDF-WM. Also, wenn man so will, der Amateur-WM. Es ging trotzdem um 50.000 Pfund. Und verliert dort erst gegen Shane McGurk, den Iren, den jungen Iren, der ja vor allem aufgrund einer starken Anfangsphase diese Partie relativ deutlich mit 6-3 für sich entscheidet. Trotzdem einfach eine unfassbare Geschichte. Paul Lim hat auch direkt gesagt bei einem Interview nach dem Finale, dass er nächstes Jahr wieder hier sein wird. Das heißt, ja, das hat mich sehr gefreut, dass er auf jeden Fall mindestens noch ein Jahr dranhängt. Tolle Geschichte.
Na gut, das sagt ja irgendwie auch schon wieder viel aus, wenn wir beide sonntags um 23.30 Uhr, während, keine Ahnung, hinter uns 8 Fußballspiele liegen, die NFL parallel läuft und wir uns angucken, wie so ein 70-Jähriger Pfeile wirft vor einem Publikum, das ich weiß nicht, welche Besonderheiten Bilder da alle geboten hat. Also das war schon wieder Peak, wirklich. Unfassbar, Paul Lim, einfach unglaublich. Ich würde an der Stelle eine Gratulation loswerden an einen Hamburger Seniorenfeldhockeyspieler Michael Gesche, der ist Ü70-Weltmeister im Seniorenfeldhockey geworden vor ein paar Tagen. Gratulation nach Güster in der Nähe von Hamburg. Aber viel mehr kann ich nicht machen, weil alle Google-Ergebnisse mit Paul Lim geflutet sind.
Da siehst du mal, ja. Ja, das ist wirklich, Darts verbindet Generationen, das kann man, glaube ich, tatsächlich sagen. Ich meine, da trifft im Finale ein 70-Jähriger auf einen Anfang-Mitte-20-Jährigen. Das gibt es wirklich, also zumindest das gibt es, glaube ich, wirklich gar keiner Sportart. Ja, tolle Geschichte. Aber David, wir müssen kurz vor der PDC-WM auch nochmal über ja, etwas eher Schattiges sprechen, was im Darts jetzt auch passiert ist. Es gab nämlich den nächsten Fall von Matchfixing. Es geht um Leighton Bennett, das Wunderkind, was vor der Corona-Pandemie 2019 noch zum jüngsten Jugendweltmeister der BDO wurde, mit gerade mal, wenn ich mich nicht irre, 13 Jahren, der in den Folgejahren während Corona Phil Taylor in einem Showturnier schlagen konnte, der ja, auf dem viele gesetzt haben, dass er früher oder später zur Weltspitze dazugehört. Ja, das hat sich jetzt vorerst erledigt, denn er wurde für 8 Jahre wegen Spielmanipulation gesperrt. Dabei geht es um die Modus Super Series zu 23. Unter anderem bestanden dabei 4 Spiele wegen des Verdachts unter Spielmanipulation ja, in Gefahr. Und ja, dadurch muss er jetzt eben, wie gesagt, 8 Jahre lang mindestens pausieren und muss zudem rund 8.100 Pfund bezahlen als Geldstrafe an die DRA. Und ja, ist ein heftiger Fall, gerade weil es ein junger Spieler ist, der gerade im Aufkommen ist. Der war, ja, ich glaube, aus ihm hätte man, viele hätten mit ihm gerechnet, dass er das wird, was Luke Littler gerade ist. Und dazwischen waren ein paar Jahre deutlich durchwachsener, aber trotzdem, er ist viel zu jung und das wird ihn jetzt auf jeden Fall zurückwerfen.
Gut, das ist auch scheiße, wenn du älter bist. Sie ist Nuka. Aber das ist natürlich schon wirklich blöd, sich dann so die Steine in den eigenen Weg zu legen. Du sprichst es schon an, es ist quasi vor Luke Littler dieses Wunderkind gewesen und Luke Littler jetzt allein auf weiter Bahn kann quasi den Alleinvertretungsanspruch in dieser Generation für sich behaupten und Leighton Bennett beweist einmal mehr, dass man das Ding auch ganz schnell wieder mit dem eigenen Arsch einreißen kann. Kein Verständnis logischerweise, wer weiß, wie er da reingeraten ist, aber da müssen wir jetzt auch nicht durch die Gegend spekulieren, aber einfach eine der, wie du so schön gesagt hast, Schattenseiten, die auch in diesen oder allen Sportarten ja mit sich kommen werden, die jetzt hier wieder mal ans Tageslicht befördert worden sind. Und dann sind wir, glaube ich, durch, freuen uns auf den Elli Pelli, der ja in dieser Woche quasi gefühlt schon losgeht, am Sonntag, oder bin ich falsch informiert?
Sonntag, doch, doch.
Da muss man eigentlich nochmal eine Sonderfolge ranbringen diese Woche.
Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Aber ich werde auf jeden Fall die Zeit nutzen, um ein Darts-Tippspiel einzurichten. Das werdet ihr natürlich pünktlich wieder zur PDC-WM auf unseren Social-Media-Accounts finden. Genau, das vielleicht schon mal im Vorhinein. Aber so viel vielleicht erstmal zum Darts.
Ja, machen wir so. Und dann machen wir die Formel-1-Saison zu, würde ich vorschlagen. Das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2024 in Abu Dhabi stand auf dem Programm. Viele Schlagzeilen, die das mit sich gebracht hat, die schon feststanden, bevor die Rennen überhaupt gefahren worden sind. Lewis Hamilton, Abschied von Mercedes. Nico Hülkenberg, letztes Rennen im Haas. Kevin Magnussen, ein letztes Mal für Benny, extra in der falschen Aussprache, verabschiedet sich aus der Formel 1 und viele weitere Fakten, auf die wir gleich nochmal blicken können. Es war ein besonderes Rennwochenende, unter anderem, weil beide Leclercs im freien Training für Ferrari unterwegs waren. Es ist das erste Mal in der Formel 1-Geschichte, dass ein Brüderpaar im gleichen Auto sitzt, in Anführungszeichen, also zumindest beim gleichen Team unterwegs ist. Jack Doohan hat schon beim letzten Rennen Esteban Ocon ersetzt, der jetzt bei den Young Drivers Test, so wie ich das verstanden habe, dann schon für Haas an den Start geht. Wir blicken gleich nochmal drauf, wie die neuen Paarungen aussehen, aber vorher müssen wir natürlich erstmal über das sprechen, was da sportlich passiert ist. Wir hatten folgendes Qualifying-Ergebnis: Lando Norris vorneweg, Oscar Piastri, Doppelpole für McLaren, also auf der 2, Carlos Sainz auf der 3, Nico Hülkenberg wurde nach hinten versetzt, hatte sich allerdings ja zwischenzeitlich Rang 4 im Qualifying gesichert, richtig starke Leistung von ihm, und für McLaren ging es darum, eben den ersten Konstrukteurs-WM-Titel seit 1998 einzufahren. Auch bei Ferrari ist es schon eine ganze Weile her, das war aber der Zweikampf, um den es ging, am Sonntag im Rennen. Am Ende sind beide Ferrari auf Platz 2 und Platz 3 eingefahren. Sainz auf 2, Leclerc auf 3. Lando Norris gewinnt das Rennen, das letzte in diesem Jahr. Und ja, in der ersten Kurve ist es ein gewisser Max Verstappen, der schon als Weltmeister feststand, der sich erstmal schön mit dem zweiten McLaren in die Haare bekommt. Oscar Piastri dreht, der darauf funkt, ja, das war ein weltmeisterlicher Move. War sehr, sehr interessant zu begutachten. Natürlich tragisch, aber gut für McLaren, dass es trotzdem gereicht hat. Erster Konstrukteurstitel seit 98. Bottas raus, Colapinto raus und auch der zweite Red Bull von Sergio Perez. Eine Saison zum Vergessen, geht zu Ende mit dem Aus. Da entscheidet sich heute mutmaßlich, wie es weitergeht. Es bleibt also dabei, Verstappen-Weltmeister. McLaren ist Konstrukteursweltmeister. Und dann, ja, ich denke, es ist Saisonabschluss, dann gucken wir nochmal ausgiebig auf den WM-Stand drauf. Nico Hülkenberg rutscht leider Gottes ab. Er war ja lange Zehnter in der Fahrer-WM-Wertung, wird jetzt am allerletzten Wochenende abgelöst von Pierre Gasly, der einen Punkt vor ihm jetzt auf Platz 10 ist. Nico Hülkenberg wird Elfter. Vorne Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, Sainz, Russell, Hamilton, Perez, Alonso, die ersten 9 in dieser Wertung. Und dann blicken wir auch noch auf die Konstrukteure. Wie gesagt, McLaren vorneweg. Am Ende sind es sage und schreibe 14 Punkte Vorsprung vor Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Haas, Racing Bulls, Williams und Sauber. Bevor wir über die Paarungen der nächsten Jahre sprechen oder des nächsten Jahres, was bleibt dir von dieser Formel-1-Saison?
Naja, dass zumindest die Legacy von Max Verstappen in dieser Saison zumindest etwas angekratzt wurde. Man hatte ja die Angst, dass es wirklich eine Dominanzgeste von Anfang bis zu Ende erneut wird. Zum dritten Mal in Folge, glaube ich, wäre es ja gewesen. Es ist der nächste WM-Titel für Verstappen. Es ist trotzdem beeindruckend, wie er es am Ende doch noch rumgerissen hat. Aber man hatte zumindest den Eindruck, im Laufe der Saison wurde diese Saison noch deutlich spannender. Wir hatten plötzlich das Team um McLaren, was sich wieder eingeschaltet hat. Ferrari blieb solide. Und man konnte einfach, es wurde gerade vorne, wenn es um die Titel geht, deutlich spannender als die Vorsaisons. Und allein das war schon ein Riesenfortschritt. Nichtsdestotrotz muss ich persönlich sagen, dass ich nicht viele Rennen dieser Saison komplett gesehen habe. Und ich hatte auch den Eindruck, dass bei dir so ein wenig die Euphorie aktuell bei der Formel 1 auch trotz dieses leichten Umschwungs und des starken McLaren-Teams noch nie so richtig zurück ist.
Ja, das hat mich irgendwie auch noch nicht so ganz gekriegt. Zwischenzeitlich habe ich immer mal reingeguckt, gerade jetzt zum Saisonende dann doch ein bisschen mehr wieder. Aber gerade wenn dann viele parallele Ereignisse anstehen, ist Formel 1 irgendwie doch nicht immer das, wofür man sich dann als erstes motivieren kann. Aber dennoch natürlich auch in diesem Jahr danke an die Sky Crew für die immer lustigen Übertragung, das auf jeden Fall. Aber mal gucken, vielleicht kriegt es uns ja nächstes Jahr wieder. Es bleibt natürlich ein paar historische Bestmarken noch an dieser Stelle zu erwähnen. Lewis Hamilton, er wird in seinem letzten Rennen für Mercedes Vierter. Eine Ära endet, er geht wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel damals zu Ferrari. Ich liebe euch, wir lieben dich auch, kam zurück von Toto Wolff. Ja, es ist ein besonderer Tag natürlich für ihn gewesen. Bei Ferrari geht es jetzt weiter. Bei Mercedes selber hat er 245 Rennen bestritten, damals als Nachfolger eines gewissen Michael Schumacher, 84 Siege gefeiert, 78 Pole Positions, 153 Mal aufs Podest, 6 Mal Fahrerweltmeister, 8 Mal hat Mercedes die Konstrukteurs-WM mit ihm gewonnen. Das ist schon wirklich Marken für die Ewigkeit. Er steht ja genauso wie Michael Schumacher bei 7 Weltmeistertiteln. Und dann, ja, sind wir gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Wir haben ein paar neue Paarungen. Verstappen-Perez, habe ich gehört, wird sich heute festzurren bei Red Bull. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Bei Ferrari sind dann Leclerc und Hamilton unterwegs. Sainz wechselt in die Seite von Alex Albon in den Williams. Nico Hülkenberg fährt nächstes Jahr sauber an der Seite von einem Brasilianer, der neu in die Formel 1 kommt, Gabriel Bortoleto. Olli Berman und Esteban Ocon werden das Duo bei Haas bilden, wo ja aktuell Nico Hülkenberg noch gefahren ist. Jack Doohan wird Stammfahrer bei Alpine neben Pierre Gasly. Beim Team Aston Martin bleibt alles gleich. Alonso und Stroll. Zwinker, zwinker. Bei Mercedes wird Nachfolger von Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli. Und McLaren-Team bleibt auch gleich. Also Norris und Piastri werden sich da auf die Mission begeben, die Konstrukteurs-WM zu verteidigen. Magnussen wechselt in die WEC- bzw. IMSA-Serie. Und sonst sind wir natürlich gespannt, wie sich dann das Team Racing Bull noch vervollständigt an der Seite von Yuki Tsunoda. Da wird Liam Lawson mutmaßlich eine Rolle spielen. Dann machen wir die Formel-1-Saison zu und kommen zu leider nicht guten Nachrichten von der Handball-EM der Frauen, Benni.
Ja, so ist es, denn das deutsche Team hat sich zwar in die Hauptrunde spielen können, aber dort sieht es gerade gar nicht gut aus und die Chance auf ein Weiterkommen ins Halbfinale vor dem letzten Gruppenspiel sieht nicht sonderlich hoch aus, denn man muss sagen, man befindet sich gerade in der Hauptrundengruppe 2 nur auf Rang 5 von 6. Vor dem deutschen Team ist es Norwegen, Dänemark, Niederlande und Slowenien und jetzt geht es ausgerechnet gegen den Weltmeister und den Olympiasieger aus Norwegen, die hier auch noch in der Hauptrunde ungeschlagen sind, 3 Spiele, 3 Siege. Und selbst da braucht Deutschland, reicht nicht irgendein Sieg, sondern man muss sich auf die Konkurrenz verlassen und muss bestenfalls auch relativ hoch gewinnen gegen Norwegen. Ich glaube, man kann durchaus sagen, dass es mehr als unwahrscheinlich ist. Dafür aber vielleicht, sei schon mal gesagt, Frankreich und Ungarn sind zum Beispiel auch schon sicher im Halbfinale. Und der Rest kommt dann nächste Woche dazu.
Genau, so sieht's aus. Wer sich die Sensation heute Abend noch angucken will, 18 Uhr, Sportdeutschland TV, kostenlos. Und dann kommen wir zum Herrenhandball, da war natürlich auch ein bisschen was los unter der Woche. Champions League, Magdeburg knapp in Nantes verloren, die Füchse Berlin erfolgreich zu Hause, ganz knapp nur mit einem Torvorsprung gegen Sporting Lissabon gewonnen. Und in der Bundesliga stand das Hessen-Derby auf dem Programm. Am Samstagabend empfing die HSG Wetzlar die MT Melsungen. Im letzten Jahr gingen beide Derby-Siege an Wetzlar, in diesem Jahr soll das anders aussehen. Melsungen verteidigt die Tabellenführung wieder einmal und gewinnt in Mittelhessen mit 29-27. Hannover bleibt aber dicht auf den Fersen, weil sie gegen die Löwen gewinnen. Das sind die ersten beiden Ergebnisse, aber bei einem Spiel regt sich die ganze Handballwelt noch auf.
Ganz genau, es geht nämlich um das Topspiel zwischen den Füchsen aus Berlin und der SC Magdeburg, die ja zu Gast war bei den Füchsen. Und die Füchse rund um Bob Hanning fordern jetzt tatsächlich Einspruch gegen das Spiel, denn es handelte sich um ein Tor kurz nach dem 31-31. Kurz nach dem Spiel hat Bob Hanning direkt gesagt, dass die Füchse Berlin Einspruch einlegen werden aufgrund eines Treffers, der von der Latte unter Umständen hinter die Torlinie sprang. Die Schiedsrichter gaben den Treffer nicht, aber die Kameraperspektive sei wohl sehr schräg gewesen und die Bilder seien verschwommen gewesen. Und deswegen fordert Bob Hanning und die Füchse Berlin in Gänze jetzt ein finales Urteil, was sich nochmal angeschaut werden soll. Es würde tatsächlich um einen Sieg gehen, weil das Spiel eben am Ende 31-31 ausgegangen ist, dieses Topspiel. Die Diskussionen werden hier wahrscheinlich noch eine Ecke lang gehen.
Ja, ab Montag wird das juristisch verfolgt, also ab heute. Es gibt keine Torlinientechnik, gucken wir mal, ob da noch irgendwelche oder welche Maßstäbe da angelegt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, um da eine Entscheidung zu treffen. Dann gucken wir mal, der THW hat gewonnen in Eisenach, ansonsten nichts großartig passiert. Wir haben natürlich gesagt, Melsung weiter vorne drin, Wetzlar ist dadurch jetzt Platz 14 in der Tabelle und wir behalten das natürlich weiter im Auge, was auch bei diesem Topspiel bei rumkommt. Dann kommen wir zum Basketball mit einer kleinen Empfehlung an euch da draußen. Es gibt eine schöne Doku über die beiden Wagner-Brüder im ZDF, die dieser Tage veröffentlicht wird, da können wir gerne darauf hinweisen. Auch mit den besten Genesungen zwischen an Franz Wagner, der aufgrund einer Bauchmuskelverletzung im Moment ausfällt für mehrere Wochen. Und wir können dann sportlich darauf blicken, was beim DBB-Pokal-Viertelfinale passiert ist. Das ist, glaube ich, der Fokus in dieser Woche im Basketball. Die Synthetics setzen sich gegen Heidelberg durch. Die Göttinger verlieren zu Hause gegen Frankfurt. Und die Bamberger sind gegen Alba erfolgreich. Als Euroleague-Team natürlich wirklich erstaunlich. Heute Abend noch Bayern gegen Fechter. Mal gucken, ob das zweite Euroleague-Team rausfliegt. Wie geht das denn?
Ja, unfassbar, ne? Also mal sehen, was da jetzt so auf uns wartet. Aber spannend wird es auf jeden Fall. Aber ich glaube, so viel.
Ja, Euroleague noch nur ganz kurz. Bayern gewonnen, Alba verloren. Also alles wie immer. München Platz 5 in der Euroleague. Das sieht deutlich besser aus als letztes Jahr.
Ja, ganz genau. Basketball-Bundesliga hast du jetzt noch nicht genannt, ne? Göttingen.
Ja, nee, aber ich dachte, Pokal aus wäre jetzt erstmal das Wichtigere. Liga hat man.
Da hast du
nicht,
natürlich recht, aber vor allem, weil es gegen die Fraport Skyliners passiert ist, dass man da jetzt aus dem BBL-Pokal rausgeflogen ist. Aber trotzdem gibt es ja zumindest einen kleinen Schimmer an Hoffnung für die BG, weil es den ersten Saisonsieg gab mitten in der Saison. Man holte jetzt tatsächlich den ersten Sieg. Und zwar gegen die Bamberg Baskets, auch tatsächlich mit vielen Punkten, 97-88. Dass darauf dann die Niederlage folgt gegen einen Zweitligisten, das schmerzte dann natürlich sehr. Aber wir wünschen dann natürlich trotzdem alles Gute und dass es wieder ein bisschen besser wird in Göttingen.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht kann man sich nach dem Pokal aus auf die Liga mehr fokussieren. Das ist eine schlechte Ausrede, aber vielleicht eine kleine Hoffnung. Bis gleich, dann melden wir uns wieder. NFL, Radsport und Snooker und dann mit dem Fußball, damit wir heute noch ein bisschen zügiger fertig werden. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit NFL Woche 14. Wir machen mal einen ganzen Schnelldurchlauf durch die Ergebnisse des Wochenendes, weil irgendwie ja doch viel anderes passiert ist und wir jetzt nicht in aller Kleinigkeiten auf alles blicken können. Also, wir fangen mal an. Vikings dominieren die Falcons 42-21. Richtig guter Erfolg für Minnesota. Kirk Cousins kehrt zurück an die alte Wirkungsstätte, ist ja Ex-Quarterback dort und erwischt keinen guten Tag, wirft zwei Interceptions, keine Touchdowns. Sein Nachfolger dort ist deutlich erfolgreicher, unter anderem 5 Touchdown-Pässe. Die Vikings stehen jetzt bei 11-2 und bleiben in der NFC North auf jeden Fall an den Lions dran. In der NFC South hingegen übernehmen jetzt die Tampa Bay Buccaneers die Führung, haben sich gegen die Las Vegas Raiders durchgesetzt, 28-13. Baker Mayfield hat 3 Touchdown-Pässe zu bejubeln. Die Dolphins haben die Jets in Overtime geschlagen, 32-26, mit einem gewissen Tua Tagovailoa, letztes Jahr ja in Frankfurt zu Gast gewesen, der richtig gut drauf ist, und Aaron Rodgers, das erste Mal seit 3 Jahren über 300 Yards erfolgreich gewesen, hat am Ende allerdings nicht gereicht. Die Eagles haben die Panthers geschlagen, Jalen Hurts 3 Touchdowns erzielt und die Eagles auch jetzt bei 11 Siegen. Was war noch so los?
Ja, also einerseits natürlich läuft es bei den Steelers weiterhin sehr gut. Man steht da ja gerade in der AFC North auf Platz 1 sogar. Und das auch aufgrund eines deutlichen Erfolgs über die Browns. 27-14 schlägt man die Browns. Unter anderem Russell Wilson, einer der wichtigsten Männer, der hier zwei Touchdown-Pässe, dem hier zwei Touchdown-Pässe gelungen sind. Am Ende jetzt nur 3 Niederlagen aus 13 Spielen. Das läuft weiterhin richtig gut. Ansonsten die Jaguars. Obwohl sie stark verletzungsgeschwächt waren, konnten sie die Titans am Ende doch schlagen. Und die Giants verlieren gegen die Saints trotz einer späteren Aufholjagd. Am Ende 11-14, nicht viele Punkte gefallen. Vielleicht noch ein ganz kurzer
Titans
Blick auf
gegen Jaguars. Kurzer Fun-Fact, 6-10 geht dieses Spiel aus. Jaguars gegen Titans.
Ja. Ich glaube, das war ein Krampf, ja. Dann vielleicht noch ganz kurz zur NFC. Da führen aktuell die Detroit Lions mit einer Bilanz von 12-1. Also Elm, Russell, Brown und Co. Können sich da aktuell nicht beschweren. Es läuft weiterhin nach Maß. Und gut, die Playoffs stehen sowieso schon fest für sie. Aber es ist schon beeindruckend, was die gerade spielen. Könnte tatsächlich ein echter Konkurrent sein, was jetzt auch die Finals dann am Ende angeht.
Ja, es ist ja nicht mehr lange hin und die ernste Phase in der NFL geht auf jeden Fall dann weiter. Blicken wir natürlich auch hier im Podcast drauf. Dann drei ganz kurze News aus dem Radsport. Remco Evenepoel, es ist wirklich Wahnsinn, was die großen Namen im Radsport gerade in diesen Monaten, auch im vergangenen Jahr, an Verletzungspech leiden müssen. Nachdem ja gefühlt alle im Frühjahr den gleichen Sturz hatten, Remco Evenepoel jetzt mit dem nächsten schweren Trainingsunfall wird monatelang ausfallen. Ach, es ist wirklich eine tragische Geschichte. Ebenso schockierend waren die Bilder am Wochenende bei den UCI Bahnrad Champions League Finals in London. Ich weiß, ein bisschen nischige Veranstaltung, aber trotzdem natürlich auf dem Radar der Radsportfans in diesem Podcast. Zwei Teilnehmerinnen, unter anderem auch eine Deutsche, sind in der Steilkurve über die Außenbande oben geflogen in die Zuschauerränge hinein. Gott sei Dank ist das Ganze glimpflich ausgegangen. Das hätte auch anders ausgehen können, glaube ich, wenn man da richtig Pech hat. Natürlich sind die da mit enormen Geschwindigkeiten unterwegs und mal gucken, was da jetzt an Sicherheitsmaßnahmen in Zukunft auf den Velodromen dieser Welt eingerichtet wird. Und eine Nachricht aus der Schweiz, das Team Q36,5, keine Ahnung, wie man die richtig ausspricht, hat Thomas Pidcock verpflichtet. Das Multitalent, das er gefühlt überall Weltmeistertitel holen kann, auf der Straße, beim Cross, im Mountainbike, Olympiasiege noch und nöcher. Schauen wir mal am Ende, wer die Zeche zahlt, ob die überhaupt noch gescheite Teamkollegen an den Start bringen und was Pidcock dann mit dem neuen Team da an den Start bringt. Ist ja schon eine Hausnummer, weil der war vorher bei Ineos, Grenadiers, das ist ja kein dahergelaufenes Karnevalsteam. Das die Radsport-News im Dezember. Weiter geht's kurz mit dem Snookersport.
Ganz genau, da stand nämlich das spannende Shootout an in Leicester, was ja auch ein Ranking-Turnier ist. Jedes Match wird tatsächlich in einem Frame entschieden. Das heißt, das Turnier geht sehr schnell und hat natürlich auch immer die Chance, für Setups und Überraschungen zu sorgen. Und am Ende gewann Tom Ford, die Nummer 22 der Welt, gegen Liam Graham, den jungen Schotten, der tatsächlich erst 20 Jahre alt ist, U21-Europameister zu 23 wurde und ja damit jetzt wichtiges Preisgeld für sie einfahren konnte. Genau, Tom Ford kennt man natürlich vom Namen her zumindest, aber trotzdem ein Finale, was wieder für dieses Turnier steht, sinnbildlich, was jedes Jahr wieder einen Überraschungssieger eigentlich hat und keinen der großen Namen. Auch hier eine tolle Abwechslung im Snookerkalender.
Und dann würde ich sagen, lassen wir mal den Eishockeysport heute einfach mal außen vor, Benny, weil wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde und dann haben wir im Fußball natürlich auch noch ein bisschen was zu besprechen. Von daher bis gleich, wir melden uns wieder mit Pokal, Europapokal, Bundesliga, Marco Reus und Nani. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil, der natürlich am Ende dieser pickepackevollen Sendung nicht fehlen darf. Und wir starten mit der DFB-Pokal-Achtelfinal-Rückschau, Benni. Ich hatte ja versprochen, Dienstagabend bin ich im Stadion, ich berichte, was soll ich sagen, es war fantastisch. Arminia Bielefeld zieht als letzter verbliebener Drittligist in das DFB-Pokal-Viertelfinale ein, schlägt Bundesligist SC Freiburg mit 3:1, die wieder einmal Pech mit ihren Strafstößen haben. Jonas Kersken hält quasi doppelt. Wir sind auch per Elfmeter erfolgreich. Und so war es ein wunderbarer Fußballabend vor über 26.000 Zuschauern auf der Bielefelder Alm. Was sind deine Blicke aufs Achtelfinale?
Also erstmal war es doch wieder Luis Oppi, der mit einem Traumtor
so sieht's aus.
Den Laden zum Beben gebracht hat und für die Vorentscheidung sorgte. Das hat mich
Opium auf jeden Fall fürs Volk.
Ja, das finde ich spannend, dass ich tatsächlich wenig Bielefeld diese Saison gesehen habe, aber irgendwie schon von 3 Traumtoren oder so von Luis Oppi weiß. Also, es ist wirklich irre, aber es läuft echt gut aktuell für Bielefeld, auch wenn es am Wochenende dann weniger gut lief, aber dass man hier Freiburg schlägt, ist, glaube ich, echt eine tolle Geschichte und auch so ein bisschen Balsam für die jahrelang geschundene Arminenseele, oder?
Ja. Wenn es jetzt so kommt wie vor 10 Jahren, dann spielen wir im Halbfinale gegen Wolfsburg und verlieren 4:0. Hoffen wir mal, dass die Auslosung was anderes sagt. Das ist noch nicht klar. Das passiert dann nächste Woche Sonntag. Aber fest steht auf jeden Fall eins, als Drittligist hat man ja Heimrecht. Das heißt, die Alm wird noch einmal beben an einem der 4 möglichen Februartermine. Ja, dann lass uns nochmal blicken, was sonst noch so los war. Stuttgart gewinnt wenig überraschend in Regensburg und dann am Abend ein Last-Minute Nervenkitzelsieg der Bremer gegen Darmstadt, am Ende verdient, aber natürlich bitter, wenn du in der Nachspielzeit dann das 1:0 bekommst. Und die Bayern, Manuel Neuers, erste rote Karte in der Karriere, verlieren zu Hause gegen Leverkusen. Müssen wir an der Stelle nicht auseinanderklamüsern, aber die Bayern sind im Pokal weiter nicht so gut drauf die letzten Jahre.
Ja, ganz genau. Und wieder ein Titel, den die Bayern jetzt hier verlieren. Spannende Geschichte. Und für Leverkusen einfach wieder das Zeichen, wo Leverkusen gerade steht. Sensationell. Sonst schlägt Werder Bremen ja hauchdünn Darmstadt 98 mit 1-0, tat sich da sehr schwer, auch zur Halbzeit stand es noch 0-0. Stuttgart gab sich aber wiederum gegen Jan Regensburg keine Blöße, deutliches 3-0. Und am Mittwoch dann, zwei deutliche Ergebnisse, Wolfsburg schlägt Hoffenheim, in dem Fall vielleicht auch in der Deutlichkeit auch überraschend, 3-0. Leipzig schlägt das Team gerade eigentlich, das Team der Stunde, Eintracht Frankfurt, 3-0. Ich glaube, David, wenn du jetzt gerade schon den Kopf schüttelst, kannst du ja gleich auch noch deinen Senf dazugeben. Und es ist das eingetreten, was wir uns gedacht haben. Augsburg tut sich verdammt schwer gegen den Karlsruher SC. Am Ende schaffen sie es aber im Elfmeterschießen, 5-4.
Ja, das sind natürlich zwei Ergebnisse, die mich jetzt nicht so gefreut haben. Leipzig weiter und Augsburg weiter. Karlsruhe natürlich mit dem Heimstadion im Rücken ist natürlich dann am Ende auch irgendwie wieder Schicksal, wenn du im Elfmeterschießen ran musst. Bei der Frankfurter Eintracht lief in Leipzig gar nichts rund. Die Leipziger ja mit der hohen Niederlage gegen Wolfsburg aus der Liga im Rücken, kam dann doch irgendwie überraschend, dass sie so hinlegen. Aber dass die Leipziger Fußball spielen können, ist ja auch keine große Überraschung. Ich habe die beiden anderen Spiele aber auch nicht so krass verfolgt, weil ich mit einem Köln- und einem Wolfsburg-Fan zusammen die frühen Spiele verfolgt habe. Und dass die Kölner an Chancen versemmelt haben, war auch der Wahnsinn. Gott sei Dank konnten die sich dann in der Verlängerung noch durchsetzen gegen die Hertha. Also es waren schon spannende Partien in diesem Achtelfinale. Im Viertelfinale also dabei Bielefeld, Stuttgart, Leverkusen, Bremen, Köln, Wolfsburg, Leipzig und der FC Augsburg.
Ja, so ist es. Und ich glaube, das wäre es zum DFB-Pokal. Wir können gerne direkt weitergehen, oder? Denn wir haben einiges, was noch ansteht.
Wochenende.
Ja. Wollen wir erst zur Bundesliga kommen oder wollen wir erst Kleinigkeiten abarbeiten?
Wir rollen wieder von unten das Feld auf. Ich würde sagen, Trainerentlassung in Liga 3, RWE entlässt den Trainer, Abstiegsränge 18, Essen vollkommen verständlich. Bielefeld verliert das Topspiel, in Dresden verdient mit 0-3, der Pokal Blues hat zugeschlagen. Aufsteiger Cottbus weiterhin vorneweg, Arminia jetzt Vierter. Und dann kommen wir in die zweite Liga. Freitagabend, Benny, was war mit Schalke los? Spitzenreiter Paderborn empfing die Königsblauen und Schalke gewann auswärts im hässlichsten Stadion Ostwestfalens mit 4-2.
Gegen den Tabellenführer. Also hättest du mir das gesagt vom Spiel, ich hätte dir einen Vogel gezeigt. Ja, am Ende bleibt, wie ich dir schon mal sagte, wahrscheinlich die beste Leistung über ein gesamtes Spiel seit mindestens anderthalb Jahren. Also wirklich beeindruckend, wie Schalke hier gegen den SC Paderborn gegengehalten hat und auch selbst die Partie in die Hand genommen hat. Ich glaube, man hat wieder gezeigt, dass die Offensive definitiv nicht das Problem ist. Ich glaube, man hat sogar mehr Tore als der Tabellenführer Paderborn aktuell. Ich habe es gar nicht vor mir, aber es ist, glaube ich, nicht geringer. Was wieder zeigt,
sind gleich viele, ja.
Genau. Was wieder zeigt, dass das Problem woanders liegt, nämlich in der Zusammenstellung der Defensive. Vor allem sind es aber individuelle Fehler, die auch in diesem Spiel für die Gegentore sorgten. Aber trotzdem, am Ende war es eine beeindruckende Leistung. Niemand hat, glaube ich, an Schalke geglaubt vor dieser Partie. Auch der Trainer Lukas Kwasniok hat vor der Partie noch in der Pressekonferenz gesagt, dass Schalke viele gute individuelle Spieler hat, aber kein Team ist oder so ähnlich. Und ich glaube, das haben sie sich persönlich genommen. Und das Endprogramm des Jahres wird trotzdem nicht einfach. Jetzt geht's nach Elversberg, danach geht's gegen Düsseldorf. Zwei Teams, die auch oben mit dabei sind. Aber dass man hier trotzdem schon mal 3 Punkte aus den letzten 3 Spielen gegen so harte Gegner sicher hat, ist unfassbar wichtig. Und David, das gehört auch so weit dazu. Die Teams sind in der zweiten Liga alle so nah beieinander, oder?
Ja, also wenn wir uns jetzt angucken, Paderborn 27, Platz 7, die haben dann 24, Schalke hat 16, also gefühlt, gucken wir mal, 10 Punkte auf dem Relegationsplatz und 4 nach hinten, es ist alles möglich in dieser Liga, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir schauen natürlich dann auch drauf, wie es bei Elversberg abging, die haben schon wieder gewonnen, Hannover erfolgreich, Düsseldorf gewinnt hoch gegen Braunschweig, HSV gegen Darmstadt war ein absolutes Wahnsinnsspiel, kann ich euch nur die Zusammenfassung empfehlen, vom Sonntag geht 2-2 aus, Karlsruhe so ein bisschen am Abschmieren irgendwie inzwischen, sogar 9. verlieren den Südwestschlager auf dem Betzenberg mit 1-3. Das ist dann schon auch erstaunlich gewesen. Sind wir gespannt, wie das natürlich vor der Weihnachtspause dann noch weitergeht. In Liga 2 Regensburg bleibt bei mickrigen 5 erzielten Toren in dieser Saison, verlieren zu Hause gegen Köln mit 0 zu 1. Und dann würde ich sagen, kommen wir in Liga 1, weil, ja, die Zeit und so. Freitagabend, Stuttgart gewinnt erwartungsgemäß gegen Union mit 3-2. Samstagnachmittag Leverkusen 2-1 gegen Pauli, würde man sich gegen Aufsteiger deutlicher erwarten, war aber nicht so peinlich wie zum Beispiel gegen Kiel. Die Münchner Bayern sind zu Hause gegen Heidenheim erfolgreich 4-2. Frankfurt, ja, war wackelig, am Ende immerhin einen Punkt, hätte man auch irgendwie gewinnen können, sollte nicht sein, 2-2 gegen Augsburg. Bochum verliert zu Hause gegen Bremen, ganz wichtig, weiterhin 2 Punkte, aber links nur noch unten drin für den VfL, das sieht weiterhin richtig düster aus. Leipzig ist in Kiel erfolgreich, die mit Bannern gefühlt gegen komplett Fußball-Deutschland haten, muss man ja nutzen, wenn man mal in Liga 1 ist, das alles auf die Plakate zu schreiben. Topspiel, Borussen-Duell, Gladbach-Dortmund. 1-1, ist das gut für die Dortmunder? Weil es war ein Auswärtsspiel, Benni.
Ich glaube, der Spielverlauf sagt, es ist nicht gut für die Dortmunder. Man ist ja durch ein richtig tolles Tor von von Gittens, heißt er ja mittlerweile, in Führung gegangen und dann per Elfmeter glich dann Stöger in der zweiten Halbzeit aus. Man muss eigentlich gegen ein Team wie Gladbach mehr mitnehmen, gerade bei dem Stand, wo gerade Dortmund ist. Platz 6, man hat jetzt sogar den Platz 5 an Wolfsburg verloren. Während Gladbach, glaube ich, mit dem Punkt zufrieden sein kann. Es ist eine durchwachsene Saison, ist wie eigentlich schon in der vergangenen Saison. Man hat am Anfang der Saison gute Gefühle irgendwie, dass es besser werden würde, aber aktuell, ja, seicht es so dahin und trotzdem ist, glaube ich, der Punkt ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde das ja immer noch toll, was Gladbach da stellenweise auf den Platz bringt und da freue ich mich über jeden Punkt, den die da mitnehmen können. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Nebelspiel, zum Wetterspiel. Nebel und Wind überall. am Ende ist es der Wind, der das Spiel entscheidet. 4-3 in allerletzter Minute siegt der VfL Wolfsburg gegen Mainz 05. Mainz jetzt 9. Wolfsburg, wie du ansprichst, vor Dortmund. Punktgleich jetzt auf Rang 5 in der Tabelle. Hoffenheim und Freiburg trennen sich 1-1. Hilft der TSG unten jetzt auch nicht wirklich weiter, aber gegen Freiburg muss man zu Hause erstmal einen Punkt holen. Im Derby, wenn man es denn so nennen darf. Dann blicken wir einmal ganz, ganz schnell wirklich nur auf das internationale Geschäft. Everton gegen Liverpool, das Lokalduell wurde verschoben. Das letzte Duell, was im Goodison Park hätte stattfinden sollen, findet nicht statt, weil eben eine Sturmwarnung über Liverpool verhängt wurde. Es ist ja ein neues Stadion im Hafengelände gebaut worden, wo Everton jetzt einzieht. Und das letzte im Goodison Park, eben das wird noch nachgeholt. Oliver Glasners Crystal Palace unentschieden gegen Manchester City, wo sich Benni Stefan Ortega inzwischen als Stammkeeper auftut.
Ja, die einzig positive Meldung aus Sicht von Man City vielleicht, ne? Also so gut läuft es ja sonst nicht. Ich glaube jetzt bald 1,5 Monate ohne Sieg. Wow. Für Ortega schön, dass er viel Spielpraxis sammelt, aber da läuft es gerade gar nicht.
Also ich kann es wirklich nicht erklären. Also man hat jetzt den einen Erfolg gehabt, zur kurzer Entkräftung jetzt unter der Woche gegen Nottingham, aber ansonsten letzter Liga-Erfolg von Ende Oktober. Das ist schon wirklich erstaunlich, was da bei der Mannschaft von Pep Guardiola gerade abgeht. United verliert mal wieder gegen Nottingham, Arsenal unentschieden, vorneweg Liverpool ja ohne Spiel. Gucken wir mal, was da noch nachgeholt wird. Leicester unentschieden und Chelsea mit ausrutschendem Kukurea dreht einen 2-0 Rückstand gegen die Spurs in eine 4-2 Führung, gewinnt am Ende 4-3 an der New White Hart Lane. Und dann in Spanien Barcelona unentschieden, Madrid gewinnt. 2 Punkte Vorsprung für Barca. In Italien läuft es ganz gut für Mats Hummels. Der fängt sich so langsam. Rom gewinnt gegen Lecce 4-1. Muss aufholen in der Tabelle, sind nur 11. Gucken wir natürlich dann auch, wie das international läuft. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal, bevor wir nachher noch über 2 andere Titel sprechen. Conference League, Spieltag Nummer 5. Heidenheim ist zu Gast bei Başakşehir hier. Das sind doch immer wieder tolle Auswärtsfahrten, die da jetzt auf uns warten. Donnerstag 18:45.
Ja, Heidenheim hat es in der Liga weiterhin schwer. Die Ausgangssituation in der Conference League ist ja wiederum durchaus positiv, auch wenn es da jetzt die ersten Punkteverluste am letzten Spieltag gab. Aber Başakşehir hier gehört sicherlich in der Conference League zu den eher stärkeren Teams, befürchte ich. Das wird kein Selbstläufer. Und ja, man wünscht es da Heidenheim natürlich, dass man da ein bisschen Rückenwind mitnehmen kann, um dann auch in der Liga wieder in etwas sichere Gefilde zu gehen, weil es sieht gerade etwas bedrohlich aus.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Für die Hoffenheimer ist es in der Europa League ein Heimspiel gegen Bukarest. sind wir natürlich sehr gespannt. Morgen werden Tickets gekauft hier gegen Tottenham, Hoffenheim. Da werden sich David Müller und ich mal bemühen, ob wir da im Januar uns nach Sinsheim bewegen. Ja, das ist das eine Spiel. Und das andere Spiel ist Eintracht Frankfurt zu Gast bei Olympique Lyon. Ich glaube, das ist auch kein ganz leichtes Auswärtsspiel. Bei denen ist die Generalprobe geglückt, haben in der Liga gegen Angers gewonnen, sind Platz 5 in der Tabelle. Da muss die Eintracht auch erstmal 3 Punkte holen. Man steht in der Tabelle aber auch auf Platz 3, sieht ganz gut aus. Hoffenheim muss allerdings auch ein bisschen das liefern. Die sind nur 25. Das würde also knapp nicht reichen. Dann haben wir noch Champions League, Spieltag Nummer 6. Am Dienstagabend Leverkusen gegen Inter Mailand. Natürlich ein schweres Spiel. Auf Schalke spielt Donetsk gegen den FC Bayern. Vielleicht erstmal die beiden Spiele. Ich würde sagen, Bayern ist klar und Leverkusen wird es gegen Inter nicht leicht haben.
Ja, Bayern, denkt man erstmal, ist klar. Die Punkte sind natürlich auch Pflicht, wenn man auf die Tabelle schaut, um dann in Richtung der Top 8 zu schielen. Bei Leverkusen wird das, glaube ich, echt schwer. Inter ist sehr, sehr gut drauf. Ist ja auch gerade Zweiter in der Gruppe.
Ja.
Hat noch kein Spiel verloren. Und auch große noch kein Gruppe, Gegentor, ja. Übrigens. Noch kein Gegentor. Inter Mailand hat noch kein Gegentor. 7:0 Tore bisher. Also, ja, es wird eine echte Herausforderung und echt ein Topspiel, glaube ich. Macht Spaß. Und ja, ich würde mich nicht trauen, auf wen zu wetten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Unentschieden wird, aber ein sehr umstrittenes Unentschieden.
Wie gut, dass wir gegen Sportwetten sind. Von daher müssen wir das auch nicht machen. Dann blicken wir mal auf den Mittwoch. Dortmund gegen den FC Barcelona. Das ist natürlich auch wirklich das Topspiel schlechthin. Platz 3 gegen Platz 4 in der Champions-League-Tabelle. Da freut sich doch jeder Fußballfan drauf. Auch abseits dieser Partie eben auch tabellarisch eine wirkliche Spitzenpartie. Und dann haben wir noch den VfB Stuttgart. Das sind ja so ein bisschen unsere Sorgenkinder. Die spielen ja weiterhin keine schlechte Champions-League-Saison, holen aber einfach zu wenig Punkte. Quasi Königsklassen Gladbach, könnte man sagen. Aber gegen die Young Boys aus Bern zu Hause, die sind Tabellenletzter, haben 2 Tore in 5 Spielen geschossen, keinen einzigen Punkt geholt. Da muss es doch dann endlich mal klappen, in der Tabelle an Real Madrid und PSG vorbeizuziehen.
Ja, es warten 2 Pflichtsiege auf Stuttgart. Wie gesagt, erst die Young Boys Bern, dann Slovan Bratislava, die unteren beiden Plätze, gegen die sie noch spielen müssen. Das heißt, ja, also Stuttgart steht jetzt verdammt unter Druck, weil man weiß das auch, dass jetzt Punkte her müssen. Und ja, die Young Boys stehen da unten drin, aber ich würde einen Teufel tun und dieses Team unterschätzen. Gerade bei dem Stuttgart, was wir da erleben, immer wieder solide, aber aktuell ja auch, ja, tut sich auch über Teilstrecken durchaus schwer. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, und in der anderen Partie, muss ich sagen, bin ich sehr gespannt, weil Dortmund und Barcelona, die teilen ja auch in gewisser Weise etwas, weil, okay, Barcelona hatte einen sehr guten Saisonstart, aber beide Teams tun sich gerade in der Liga etwas schwer, ne? Also auch Hansi Flick hat ja gerade so etwas Probleme bei Barcelona.
Genau, hat man angesprochen, unentschieden, noch 2 Punkte Vorsprung auf Real. Sind wir gespannt, wie es läuft. Und dann ist es keine böse Absicht, wirklich nicht, dass ich unterschlagen habe, dass am Dienstag noch Leipzig spielt, und zwar bei Aston Villa. Die haben ja die Bayern schon geschlagen zu Hause. Und ich, was soll ich sagen, die Leipziger Lage ist noch bedrohlicher als die in Stuttgart, denn auch Leipzig noch ohne Punkt. Und Aston Villa steht inzwischen auf Platz 9 in der Tabelle mit 10 Punkten. Da muss schon fast eine Sensation her. Aber man hat sich ja zumindest formtechnisch ein bisschen gefangen die letzten Tage.
Ja, ganz genau. Warte, die spielen am Dienstag, ne?
Dienstag, ja.
Ah, hier, ja, gegen Aston Villa. Ja, das wird auf jeden Fall sehr hart. Ich habe auch das Gefühl, dass sie sich ein bisschen stabilisiert haben in den letzten Wochen. Aber ja, dass da jetzt eine ordentliche Schippe draufgelegt werden muss, das ist irgendwie klar. Ums Weiterkommen wird es nicht mehr gehen. Da können wir, glaube ich, relativ
Restprogramm Sporting und Graz noch.
Okay, ja, okay.
Vielleicht doch.
Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung. Bei den Punkten, die sie bisher liegen lassen haben, befürchte ich, nein, das reicht nicht. Aber zumindest ist das Endprogramm ähnlich wie bei Stuttgart machbar. Und es kommt im Gegensatz zu Stuttgart eben auch nicht nochmal auf so ein Hammer-Aufeinandertreffen wie gegen PSG, was ja auf die Stuttgarter noch wartet.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir mal, wie das im Europapokal so läuft. Bei den Frauen sind die Bayern schon safe im Viertelfinale. Die Wolfsburgerinnen sind gegen Rom am Start am Mittwoch und wollen natürlich dann an Tabellenführer Lyon in der Frauen-Champions League am Start bleiben. Und dann Ja, machen wir noch mit zwei Meldungen den Deckel drauf. Wir feiern und gratulieren Marco Reus für den ersten Meistertitel in seiner Karriere. Ich habe es ja die letzten zwei, drei Wochen schon angesprochen, da habt ihr mich noch alle ausgelacht. Aber er hat es tatsächlich geschafft, mit 35 Jahren mit LA Galaxy das Finale der Major League Soccer in den USA gegen die New York Red Bulls mit Sandro Schwarz als Trainer zu gewinnen. Er wurde eingewechselt im Finale. Ich weiß nicht, ob es ein Hollywood-Finale ist, aber es ist ein großer Tag und dann wurde gefeiert.
Ja, nicht nur Sandro Schwarz auf der Bank, sondern auch Maya Yoshida, der Ex-Schalker in der Erstligasaison vor zwei Jahren, in der Innenverteidigung natürlich, mit mittlerweile gefühlt 58 Jahren. Nee, aber ja, das ist echt spannend, wie viele Namen man dann von da doch auch kennt. Und bei Marco Reus, ja, 7-mal Vizemeister mit Dortmund, 7-mal hauchdünn vorbeigeschrammt am Titel. Ja, man hat
zweimal WM verletzt verpasst.
Genau, das auch noch.
Zweimal EM verletzt verpasst.
Oh, wir alle erinnern uns
Meisterschale aus der Hand
Armenien,
gegeben.
An diese Partie gegen Armenien vor der WM 6.
Juni 2014 in Mainz, glaube ich.
Genau. Ach, das war wirklich grauenvoll. Und selbst als Schalker, muss ich sagen, tut mir Marco Reus wirklich leid. Und es freut mich, dass er diesen Titel einfangen konnte. Man hat auch gesehen, dass da echt ein Riesenlast von ihm abgefallen ist. Der hat gejubelt, als wäre er gerade Champions-League-Sieger geworden. Und ja, es sei ihm wirklich gegönnt, dass dieser Titel auch noch mit 35 Jahren jetzt endlich da ist.
Absolut. Und Marco Reus, auch ein Turnier, das er verpasst hat, ist ja die Europameisterschaft 2016 gewesen. Wer ist denn da Europameister geworden?
Portugal?
Sehr gut, da kannst du auch ein bisschen selbstbewusster antworten. Cristiano Ronaldo coacht sein Team, verletzt an der Seitenlinie.
Stimmt,
zum EM-Titel.
Klar.
Und wer schießt bei diesem Turnier 3 Tore und ist für mich für immer bei Manchester United unter Vertrag? Nani beendet seine Karriere an diesem Wochenende oder hat beendet.
Ja, mit 38 Jahren, da gab es ja einen Familienvorfall. Ich glaube, seine Mutter ist verstorben kürzlich und hat da jetzt auch gesagt, dass das der Grund ist, warum er jetzt mitten in der Saison seine Karriere beenden wird. Das ist ja ziemlich interessant. Er hat bis zum Ende auch noch in der höchsten portugiesischen Liga gespielt, hat auch 9 Spiele bisher in dieser Saison gemacht bei Estrella. Ja, und wird uns natürlich, genau, du sagst es schon, als Flügelflitzer bei Man United auf jeden Fall noch in Erinnerung bleiben. Und als ja der Mann, der, obwohl er so einen Zauberfuß hatte, nie aus dem Schatten von Ronaldo treten konnte in diesem portugiesischen Team. Ne? Auch das gehört zwar weit dazu.
Ja, absolut. Und natürlich noch mit ihm zusammen eben einer der wenigen noch aktiven oder zuletzt noch aktiven Champions-League-Sieger mit Manchester United 2008. Da waren ja auch beide mit zusammen dabei. Also da wünschen wir für die Zeit nach der Karriere alles Gute. Also Champions League gewonnen, Europameister gewesen, 4-mal englischer Meister, Club-WM mit Manchester United gewonnen, 112 Länderspiele, 23 Tore. Und ich finde irgendwie immer der Flügelflitzer schlechthin, wenn ich an Manchester United und Portugal denke.
Das stimmt, kann nur zustimmen. 112 Länderspiele übrigens für Portugal. Also
ja, genau.
Da geht wirklich auch ein Großer aus portugiesischer Sicht, das muss man wirklich sagen.
Und dann würde ich sagen, machen wir mit der schlechten Nachricht zum Schluss zu. Am Mittwoch werden die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 im Doppelpack vergeben. Deutschland hat sowohl für Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay, Argentinien, als auch für 2034 Saudi-Arabien vor, mit Ja zu stimmen.
Ja, Bernd Neuendorf hat das, glaube ich, als ich die Argumentation gehört habe, bin ich auch schon wieder eingegangen förmlich, hat das dann auch darauf geschoben, dass man ja sich sonst abschotten würde und im Gespräch ja auch mit den Ländern bleiben müsste und deswegen dafür stimmt. Ich kann es jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Irgendeinen anderen Grund muss das schon haben, aber ich glaube, da hilft es jetzt nichts, Thesen aufzustellen. Es wird wahrscheinlich dazu kommen, wa?
Ist das gleiche Drama, wie wir vor zwei Jahren auch hatten. Vor zwei Jahren übrigens lief dann die WM so langsam, ne? Kannst du dir auch nicht ausdenken. Die soll dann im Januar stattfinden. Guck mal, das ist
macht's
ja noch
ja besser.
Ist ja noch 10 Jahre. Ach, keine Ahnung, wie die das machen. Es ist, naja, wir sind schlauer in den nächsten Tagen. Also, macht's gut. Wir sind ja dann doch noch einigermaßen im Rahmen geblieben. Und dann geht es natürlich nächste Woche weiter mit dem großen Hype. Wie viele Siege kann Pius Paschke bis zum Vierschanzentournee-Sieg noch einfahren?
Und wie viel Druck kommt von den Medien, um ihn davon zu hindern, tatsächlich bei der Vier-Schanzentournee tatsächlich auch vorn anzugreifen?
Ja, auch Mann, das ist alles nur schlimm. Pius, du machst das schon. Wir sind auf deiner Seite. Macht's gut, habt eine schöne
Woche.
Bis denn,
bis nächste Woche. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.